Die 80er, der Musikpodcast.
Bernd, bist du eigentlich gut in die 80er gekommen?
Ich habe pubertiert.
Ist das gut oder schlecht?
Schlecht. Also ich bin gut reingekommen mit 13 und dann mit 14 ging bei mir die Pubertät relativ heftig los. Ich habe gleich angefangen zu rauchen. Schön war es mit 15, da habe ich nämlich meinen Führerschein bestanden. Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, hatte endlich ein Moped. Es durfte 25 km/h fahren, ich oute mich jetzt, es fuhr dann 50.
Das war bei mir genauso. Ich hatte ein frisiertes Mofa ein paar Jahre
genau,
später.
Ja, das war gut. Toll. Ja, und jetzt bist du dran. Wie ist es bei dir, du
Jungspund? Wie ich in die 80er gekommen bin? Also exakt in die 80er, das war ziemlich langweilig, ich durfte keinen Sekt trinken. 79 auf 80, ich war noch zu klein, vielleicht habe ich mal genippt, aber es war nicht so spektakulär.
Das haben meine Eltern damals nicht so eng gesehen.
Okay.
Ich durfte schon bei der Konfirmation, durfte ich schon ein Gläschen Wein trinken.
Ansonsten war ich halt in der Grundschule, war nicht so eine spannende Zeit. Ich weiß, dass ich gerne Captain Future geguckt habe, 1980, das war super. Das war super. Ansonsten.
Das fand man damals spannend.
Das war auch spannend.
Nein, wenn du es heute guckst, denkst du, was ist das?
Aber die Musik ist immer noch.
Das stimmt.
Die ist von Christian Pohl, die ist immer noch klasse. Aber wir haben heute ein ganz anderes Thema. Ich bin Dave Jörg.
Und ich bin Bernd Rosinus.
Und wir reden heute über, ich sag mal, etablierte Künstler, die es schon lange vorher gab, in den 70ern, vielleicht in den 60ern schon. Ja. Und wie die so in die 80er gekommen sind.
Das genau, die wussten ja gar nicht, dass die 80er ein geniales Jahrzehnt ist und mussten ja weiterarbeiten irgendwie.
Ich glaube nicht, dass die das so als Zäsur empfunden haben, dass da Umbrüche stattfinden, dass da neue Trends kommen, dass da eine Musikvideorevolution auf alle zukommt. Das haben die alle nicht geahnt, glaube ich.
Witzig ist aber, dass tatsächlich es eine Marke ist, diese 80er, ne?
Ja.
Vorher und nachher. Es ist dann nicht irgendwie so, bei den 90ern oder 2000 hat sich das so ein bisschen geschleppt, aber bei den 80ern ist es schon eine Zäsur.
Ja, sonst gäbe es diesen Podcast nicht. Ja, stell dir mal vor.
Das wäre ja unheimlich schade.
Das wäre ein großer Verlust für die Menschheit. Auf jeden Fall gucken wir auf Musiker und Stars, die vorher schon groß im Geschäft waren, und wie haben die den Sprung in die 80er geschafft? Wie haben die das gemacht?
Und was für Probleme hatten die natürlich, ne?
Wie gut hat das geklappt oder auch nicht? Das ist auf jeden Fall unser Thema.
Und wir starten mit einer Künstlerin, die auch in den 70ern schon richtig berühmt war. Lost in France war ihr erster großer Hit bei uns. Bonnie Tyler. Da hat die also in den 70ern noch, war eigentlich eher Country-Pop. Und wir gehen jetzt mal ins Jahr 1983. Wenn man an Meatloaf denkt, dann kommt man drauf, wer diesen Titel produziert hat.
Mhm. Jim Steinman, ne?
Jim Steinman, genau. Das ist eine typische 80er Oper, wenn man so will. Große Oper, also mindestens Operette. War ein Riesenhit natürlich, Total Eclipse of the Heart. Jim Steinman hat ja gerne so bombastische Dinger produziert. Und sie war ja in den 70ern schon erfolgreich. Dann hatte sie Probleme mit ihren Stimmbändern, wurde operiert an den Stimmbändern. Und dann hatte sie den Auftrag, einen Monat nicht zu reden. Ich habe sie schon mal kennengelernt. Das hat nicht geklappt. Und man kann sich auch vorstellen, warum es nicht geklappt hat. Die muss einfach reden.
I couldn't. Stop talking. So in the end I ended up huskier than I was before.
But ich habe eben immer gequatscht und dadurch hat sich meine Stimme verändert. Seitdem klingt sie heiserer.
But it ended up with a slightly more huskier voice.
Und dann hatte sie dieses Rauchige.
Also das, wofür sie berühmt ist.
Ja, aber vorher, wenn man Lost in France anhört, ist das nicht rauchig. Das ist ihr noch klar. Das heißt, das kam erst danach. Und in den 80ern hatte sie dann damit Probleme und musste sich einfach neu erfinden. Weil irgendwie diese Disco-Ära war ja nun mal vorbei. Und da hat sie halt gedacht, mit dem Produzenten Jim Steinman, mit dem versuche ich's und versuche mich neu zu empfinden und ganz anders zu entwickeln.
Also die hat Meatloaf gehört, ne? Also
die hat Meatloaf gehört und hat gesagt, so, das will ich machen. Und das war der Produzent von Meatloaf. Ohne Steinman hätte es auch keinen Meatloaf gegeben. Und hat sie gesagt, okay, ich will Erfolg haben weiter in den 80ern. Und das ist die Entwicklung, wo ich hin möchte. Rockröhre und große Oper auf der Rockbühne, könnte man sagen.
Wir hören mal ganz kurz rein, wie Meatloaf in den 80ern geklungen hat, um einfach mal einen Vergleich zu haben.
Ja, Ja, hohe Intensität, ne?
Also, das ist,
da gibt es keine Gnade.
Nein, nein, also, das ist Nowhere Fast. Das ist von dem Soundtrack von Streets of Fire. Und das ist sehr hörbar ein Jim Steinman-Song. Hohes Tempo und auch diese ganzen Stimmen, die da, diese Chöre, die da drauf sind, ist ganz typisch.
Der war ja, kam ja vom Bereich des Musicals. Der hat ja auch Tanz der Vampire zum Beispiel gespielt.
Ja, da hat er seine ganzen Songs verwurstet später.
Und das war so auch die Inspiration, irgendwie so musical-mäßig zu arbeiten. Und so hat er auch die Videos dann bearbeitet letzten Endes. Das war dann alles irgendwie so, ja, Operette, Musical, also ganz schräg, aber halt natürlich Wahnsinnsintensität, ausarrangiert bis ins kleinste, Tempowechsel, Intensitätswechsel, aber immer sehr, sehr hohe Intensität. Und damit hatte Bonnie Tyler bei uns richtig Erfolg. Insofern hat sich das wirklich gelohnt und hatte sie einen richtigen Riecher. Also dieses, ich erfinde mich neu von der Country-Pop, von diesem softeren Stil, der so nebenbei konsumierbar ist, zu so einer Rockröhre, den hat sie geschafft und das war eine tolle Idee für mich.
Wir haben auch einen Ton von Bonnie Tyler, wo sie über diesen Zeitpunkt spricht, dass sie Meatloaf gehört hat und dann mit diesen Leuten arbeiten wollte.
Ah, oh, I never get tired of singing Total Eclipse of the Heart.
Ah, ich werde niemals müde, Total Eclipse of the Heart zu singen. Ich hörte damals Meatloaf und wollte mit denselben Leuten zusammenarbeiten. Ich bat meine Plattenfirma, ihn zu fragen. Die hielten mich für verrückt. Nein, frag bitte. Wer nicht fragt, kriegt nichts. Und ich hab's hinbekommen. Total Eclipse of the Heart war sogar für 2 Grammys nominiert. Die gingen jedoch an Michael Jackson fürs beste Video und Flashdance von Irene Cara als bester Song. Doch ich war echt glücklich, dass ich diesen Song bekommen habe, denn er ist ein echter Evergreen. Echt erstaunlich.
Und ich habe noch ein Beispiel von ihr mitgebracht. Das ist vom Album 1986, Secret Dreams and Forbidden Fire. Das war auch Steinman. Mhm. Und da würde ich jetzt mal, wir hören jetzt mal rein und ganz genau zu.
Das ist schon richtig groß.
Kennst du es auch noch?
Natürlich, ich kenne das Album sehr gut. Und ich liebe
kennst du auch Bon Jovi?
Ja, natürlich kenne ich Bon Jovi.
You give love a bad name. Das ist eigentlich dasselbe.
Echt? Da wäre ich jetzt nicht so auf
Weihnachten. Doch, es ist eigentlich dasselbe. Ist auch derselbe Komponist. Desmond Child. Der hat tatsächlich auch mit John Bon Jovi diesen You give love a bad name zusammen geschrieben und hat gesagt, ja, es wäre eigentlich schon. Er hat auch zugegeben, es ist eigentlich dasselbe, aber halt ein bisschen anders. Und die Story von diesem Song ist ja auch sehr lustig. Das ist ja, also sie ist ja so ein Rollentausch.
Ja, ja, genau.
Also sie sagte, wenn ich ein Mann wäre und du eine Frau, wie wäre dann das Leben und so weiter. Ist auch im Video sehr schön umgesetzt, wenn man Musical mag, merkt man einfach, Steinman ist Musical-Fan und das haben sie in diesem Video dann nochmal umgesetzt und es ist völlig neue Welten für Bonnie Tyler.
Was ich an dem Song mag, überhaupt an dieser ganzen Platte, also Secret Dreams and Forbidden Fire von 86, das hat diese Vocal Arrangements, also diese Chör-Arrangements von Todd Rundgren. If you were a woman and I was a man, would it be so hard to understand? Der wirklich von allem zu viel da drauf macht. Also unendliche Lagen von Chorgesang. Und die sind aber super. Also ich kenne die Platte gut und mochte die auch total.
Ja, es gibt auch ein lustiges Zitat noch von Desmond Child, weil You Give Love a Bad Name war super erfolgreich. Dieser Titel war auch erfolgreich, aber nicht ganz so erfolgreich. Mhm. Und er hat gesagt, der Unterschied in den beiden Songs besteht darin, dass der Bon Jovi-Track beworben wurde und der von Bonnie Tyler nicht.
Okay, könnte man, ja, wenn das den Ausschlag gegeben hat. Du hast es ja im Prinzip gesagt, das ist schon von dieser, sag ich mal, walisischen Country-Lady, finde ich irgendwie komisch, dass die Bonnie Tyler früher so, ja, so ein walisisches Cowgirl. It's a heartache, nothing but a heartache.
Einfache Melodien, sehr schlagerhaft eigentlich schon. Man muss sagen, es ist Schlager auf Englisch, was sie gemacht hat.
Ja,
wenn
genau.
Wenn man es genau nimmt. Genau. Also wenn man das in Deutsch singt.
Es gab es auch auf Deutsch. Lass mein Knie, Joe, gell?
Aber nicht von ihr, oder?
Nee, das...
Dann würde ich sofort sagen, nee, ich bin nicht mehr Fan.
Gut, aber es ist 70er. Müssen wir jetzt
in den 70ern, das gab es ja immer, dass diese Schlager auf Deutsch transferiert wurden und dann von irgendeinem Schlagerstar halt gesungen wurden. Ja, dann fiel es halt auf, dass es Schlager ist. Aber ich meine, also dieses Schlagerhafte hat sie ja in den 80ern komplett abgelegt und auch war damit super erfolgreich.
Ich finde auch, was der Jim Steinman da mit ihr gemacht hat, das war wirklich ein Stilwandel, ein Imagewandel. Ich sehe sie auch in den Videos mit diesen gigantischen, hochtopierten Betonfrisuren, wo bestimmt zwei Ladungen Haarspray drin waren und sowas. Also das war schon groß. Und dieser ganze Stil in Musik und Inszenierung, theatrical, würde man auf Englisch sagen. Ah, ja. Theatralisch trifft es nicht ganz, aber...
Die haben bei den Arrangements haben sie gesagt, dass die Verse, also die Strophe soll sich anhören wie Tina Turner, die Bridge soll dann nach Police und U2 klingen und der Refrain, der Chorus, der soll irgendwie nach Bruce Springsteen klingen.
Okay, also
und
das für allen was dabei.
Und das hat funktioniert, hatte Erfolg.
Ich weiß, dass Rockleute das auch ganz gerne mochten, weil im Grunde ist es auch ein rockiges Album, auch wenn sehr viel Elektronik drin ist, aber es hat so einen Rock-Touch. Ne?
Deshalb, das ist schon Rock. Ich lasse es als Rock durchgehen.
Okay. Also wir halten fest, bei Bonnie Tyler hat das sehr gut geklappt.
Sehr gut geklappt.
Mit dem Sprung an die 80er.
Aber eine komplett neue Welt für sich erschlossen in den 80ern, mit ganz anderen Sound, mit ganz anderen Melodien, mit ganz anderen Arrangements. Und da hat ihr natürlich Steinman sehr geholfen, also das, um das so zusammenzufassen.
Okay, das ist geglückt. Ich hab noch eine andere Frau mitgebracht, und zwar Disco-Diva Donna Summer. Ne, die ist auch in die 80er gesprungen. Wir erinnern an Donna Summer. Sie war in den 70ern die große Disco-Diva, spätestens ab Mitte der 70er mit Love to Love You Baby.
Mit dem ersten Hit, der 17 Minuten lang war, wo sie so gestöhnt hat.
Genau. Der sich ja angeblich aus mehreren Orgasmen im Studio zusammengesetzt hat. Das war natürlich Quatsch.
Ja.
Das machte sich ja, also gut, das waren die 70ern, also Bad Girls und On the Radio und kam dann so auf dem Sprung Ende der 70er auf 80. Also sie war eine klassische Disco-Diva im Saturday Night Fever, war der größte weibliche Star. Und als dann die Musik übergegangen ist in diese neuen Trends, in New Wave, Synthie-Pop und das alles, da hat sie sich neu erfinden müssen. Und eigentlich der bekannteste Song aus den frühen 80ern von ihr ist natürlich der da. Das ist ein super Hit gewesen, 1983, also ist überall durchgeknallt. Ich war da auch total begeistert davon, das weiß ich. Aber es ist schon eine Weiterentwicklung von dem 70er-Sound. Also es sind nicht mehr diese Streicher drin, es ist nicht mehr so funk-lastig, was ja die alten Sachen...
Ich fand es aber schon noch Disco.
Ja,
Ich fand, das ist keine komplette Neuerfindung. Also das ist schon noch Disco-Titel, oder?
Ja, es ist schon ein Disco-Titel, der klingt nur ein bisschen mehr nach 80er. Also die Elektronik ist stärker im Vordergrund. Es sind aber noch Bläser mit drin, die auch nicht synthetisch sind, soweit man sie...
Nee, so gut konnte man die da noch nicht.
Nee, klar. Sie hat, um den Song zu produzieren und das Album zu produzieren, hat sie sich damals auch einen Starproduzenten geholt, nämlich Michael Martian. Der hat schon vorher so Sachen gemacht wie mit Christopher Cross, Arthur's Theme und Ride Like the Wind, also so Sachen, die du auch gerne magst. Mhm. Also das war der Mensch, der Christopher Cross groß gemacht hat. Der hat dann später auch mit Quincy Jones gearbeitet. Der war einer der Leute, die an We Are the World, an dem Charity-Song gearbeitet haben. Er hat für Vince Gill, für Amy Grant, Al Jarreau, mit Michael Bolton, er hatte seine eigene Band. Also das war Michael O'Martian. Produzent und Musiker, der ist sozusagen für diesen aufgefrischten 80er-Disco-Sound von Donna Summer verantwortlich. Und das hat auch da gut geklappt. Also das Ding läuft heute immer noch überall im Radio, also zumindest bei den Sendern.
Ist auch eine großartige Nummer.
Ist es ja. Das hat auch nicht so allzu lange so richtig gut funktioniert. Sie hat dann das nächste Album, Cats Without Claws, ein paar Jahre später, 84, hat sie mit dem gleichen Produzenten versucht und da ist dann auch noch so ein kleinerer Hit rausgekommen, wir hören mal gerade rein, also ein Jahr später war es, 84, hat sie dann so geklungen. Das ist im Grunde genommen auch gute Popmusik, aber es ist nicht so durch die Decke gegangen wie She Works Hard for the Money.
Irgendwie, ja, aber wenn man es hört, weiß man auch warum irgendwie, ne?
Ja, es ist...
Packt einen nicht.
Nee, es also ist
She
packt
Works
nicht
Hard
so.
For the Money packt einen, das packt einen jetzt nicht. Da kann man vielleicht in der Disco zu ein bisschen tanzen, aber eigentlich so ein Werk, an das man sich lange erinnert, ist es nicht. War aber auch einigermaßen erfolgreich, ne?
Ja, das war so ein respektabler Hit, aber eben kein Megaseller. Was bei She Works Hard for the Money noch dazu gekommen ist, 1983, da hat Donna Summer die Revolution zu den Musikvideos, über die wir in einem gedrängten Podcast ja auch ausführlich sprechen, den hat sie da gut hingekriegt, diesen Transfer in die Videozeit, weil da erzählt sie wirklich die Geschichte von, also She Works Hard for the Money, sie arbeitet hart für ihr Geld, von einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, die irgendwie zwei Jobs hat, erst irgendwie morgens putzt und dann im Diner bedient als Kellnerin und dann davon träumt irgendwie, also in ihren Tagträumen tanzt sie dann, ist eine Ballerina und dann gibt es auch so choreografierte Szenen mit richtigen professionellen Tänzern. Also das war schon so ein Mini-Film und hat für den Song und für die Aussage, starke Frauen und sowas, hat das gut funktioniert. Ich glaube, das spielt da auch eine Rolle, dass das Gesamtpaket von Donna Summer dann auch wirklich funktioniert hat, an dieser Stelle genau.
Ganz spannend ist ja auch die Verbindung von Donna Summer nach Deutschland. Nämlich ihr Nachname, also ihr Künstlername Donna Summer, kommt von einem Zahnarzt, den sie geheiratet hat und der hieß Sommer, okay. Dr. Sommer. Und da hat sie den Summer rausgenommen und sich das als Künstlernamen gesucht, weil sie war ja schon relativ lange musikalisch aktiv, aber eben im Musical-Bereich.
Ja,
weil es in Deutschland, Europa generell relativ wenig schwarze Sängerinnen gab, die im Musical-Bereich gearbeitet haben. Und sie war halt schwarz und da kann man diese Rollen, die dann bei Hair natürlich für diese Hautfarbe vorgesehen, besser spielen. Und deshalb war sie da eigentlich gut angesehen und hatte auch gute Jobs. Und dann hat sie sich halt erst angefangen zu entwickeln in den Pop-Bereich.
Und durch diese Münchner Connection, so hat sie halt auch Leute kennengelernt wie den Giorgio Moroder, der sie ja dann Mitte der 70er zur Disco-Queen ausgebaut hat. Dadurch kam die Verbindung zu Harold Faltermeyer, dem Keyboarder, der später die Soundtracks gemacht hat. Der hat ja auf den Platten in den späten 70ern überall die Keyboards gespielt, hat dann auch mit Donna Summer dann in den späteren 80ern auch ein bisschen was gemacht. So hängt das alles miteinander zusammen, diese Münchner Connection und so, ne?
Ja, cherchez la femme und hier cherchez l'homme. Denn da war nämlich die Trennung und dann ist sie nach Amerika und dann kamen die 80er.
Und wir reden ja über Donna Summers Sprung in die 80er, wie sie das geschafft hat. Also ich habe schon so den Eindruck, dass dann aber so eine Lücke war, wo der ganz große Erfolg da war. Also 83 haben wir etabliert, She Works Hard for the Money. Dann kam 89 nochmal ein ganz, ganz großer Hit, This Time I Know It's For Real. Und das hat Stock Aitken Waterman in England für sie produziert. Ne? Das waren ja die für Rick Astley und für Kylie Minogue die großen Hits geliefert haben. Und für Bananarama und sowas.
Hitfließband.
Ja, genau, die Hitfabrik haben sie auch, ja. Hit Factory.
Klang auch irgendwie alles gleich.
Klang alles gleich und ich finde, das hat in die Zeit gepasst. Das war die große Stock Aitken Waterman Zeit, aber ich fand, das hatte nicht mehr diesen Glanz. Ich finde, sie hat das eine Zeit lang gut hingekriegt, aber ich sag ja, diesen Glanz, den sie in den 70ern hatte, so dieses polierte Disco-Image, das sie als weiblicher Star ja fast eine ganze Ära verkörpert, das ist ihr nicht mehr gelungen. Nur so punktuell.
Ja, wobei da ein bisschen vielleicht auch das Popmusikgeschäft dazukommt. In den 80ern war sie auch nicht mehr so jung. Das sie echt? Hat ja,
meinst du, das spielt eine Rolle?
Ich glaube schon, bei, ehrlich gesagt, so schlimm es klingt bei Frauen.
Ja, das ist übel, dass wir ja. das...
Es gab dann immer andere, es gab dann immer Frauen, die da das Gegenteil dann bewiesen haben, Tina Turner und so, aber in der war einfach so, die Plattenindustrie ist bei Frauen eher tendenziell, dass die 30 ein Schritt ist. In den 80ern war sie ja Mitte 30 und dann ist so ein bisschen... so die große Karriere bei weiblichen Popstars oft vorbei.
Das ist ja eigentlich unfassbar. Eigentlich ja. müsste einen das aufregen. Es regt mich auch auf.
Ja, aber es gibt dann ja wieder Beispiele, wo es wirklich länger gegangen ist. Gerade Tina Turner hat ja sehr spät, der sah man es halt überhaupt auch gar nicht an. Und ja, vielleicht ist das ein Grund, warum sie es so ein bisschen schwer hatte Ende der 80er Jahre.
Aber ich glaube, das ist auch, dass das Image war, also sie war die Disco-Diva einer vergangenen Ära und man hat sich anderen Trends zugewandt. Und dann hat das die Marke Donna Summer nicht mehr so mit der Zeit zusammengepasst. Ich glaube, das hat sicherlich auch mit reingespielt.
Gut, für andere Künstler hätte ihr Erfolg in den 80ern auch noch für eine große Karriere gereicht. Also ich meine, das ist halt nur der Vergleich, dass sie natürlich ein Superstar war in den 70ern. Aber da war sie natürlich auch so eine Art Sexsymbol, ne?
Ja, absolut.
Ja,
natürlich.
Ich meine, wie gesagt, Cover, der erste Hit war eher... war ja eine Stöhnarie.
Stöhne Mann und Söhne, ja.
Genau. Und das war sie dann in den 80ern halt nicht mehr so, aber erfolgreich war das schon. Und eigentlich hat sie die Transformation schon ganz gut hingekriegt. Sie ist ja schon eine tolle Künstlerin. Ja, so stimmlich ist sie, sie kann ja richtig was. Und,
ist ja leider gestorben. 2012 ja. gestorben an Lungenkrebs. Angeblich, weil sie zu nah an 9/11, an den Twin Towers in New York gelebt hat und die toxischen, asbestverseuchten Dämpfe eingeatmet hat, das sagt die Familie zumindest. Dass okay. Das sehr traurig. Aber ich bin, kann mich ja gerne mal als Donna Summer Fan outen. Ich habe eine Riesenbox, wo alles drin ist, was diese Frau jemals gemacht hat. Ich verehre sie sehr und freue mich auch, wenn so Sachen wie Dinner with Gershwin mal im Radio läuft. Das hört man ja auch ab und zu noch von 87. Das hat dann der Harold Faltermeier, also sie ist dann zu Harold Faltermeier, zu dem alten Weggefährten, mit dem hat sie dann auch wieder was gemacht. Also das am Rande. Aber kommen wir von einer Disco-Diva Donna Summer zu einer ganz anderen Diva.
Ja, du Fan von Donna Summer, ich Fan von Elton John.
Ich bin auch Fan von Elton John.
Okay, na, wer ist nicht Fan von Elton John, wer sich mit Popmusik ein bisschen beschäftigt, ne? Und das ist natürlich auch einer, der eine ewig lange Karriere hat. Und der kommt aber auch aus den 70ern und in den 80ern klang er dann so. Da hat sich Elton John angeblich in einen Grenzsoldaten in Berlin verliebt.
Im Video war es aber eine Frau.
Ja, ja, aber das war der Hintergrund ist angeblich der, dass er sich in Nikita, einen Grenzsoldaten, Nikita kann ein Mann und eine Frau sein.
Das stimmt.
Und davon handelt das natürlich dieser Song von war deshalb vielleicht auch von Grenze, eiserner Vorhang und so weiter. Vielleicht war es deshalb auch ein Nummer-1-Hit in Deutschland. Und sonst nicht, aber natürlich ein sehr erfolgreicher Song. Aber ich finde, die 80er waren für Elton John ein schwieriges Jahrzehnt. Das muss man einfach sagen. Und er war natürlich in den 70ern die absolute Größe. Und wenn man sich anguckt, was er zwischen 1970 und 1975 für Alben produziert hat, Yellow Brick Road und diese ganzen
alleine
Kracher,
das
sind ja. Alben, die wirklich Geschichte geschrieben haben und die auch gar nicht so auf Hits produziert waren, auf Einzelhits, sondern auf Riesenalben, toll arrangiert mit seiner Band zusammen und Wahnsinnsdinger. Und dann brach es 76 so ein bisschen ein, dann endete nämlich die Zusammenarbeit mit Bernie Taupin. Die hatten sich dann irgendwie über und dann kam gar nichts. Ein unfassbar peinliches Album am Ende der 70er, wo er...
Victim of Love, ne?
Ja, genau.
Das ist Disco-Album.
So ein Disco-Album. Das ist unfassbar peinlich. Das muss man wirklich streichen. Und dann sind die 80er gekommen und er ist zum neuen Plattenlabel gekommen und die haben ihn dann wieder mit Bernie Taupin zusammengebracht. Und dann ist es tatsächlich auch wieder gelaufen, weil er ohne seinen Texter, das funktioniert einfach nicht.
Man, das ganze Elton John-Universum, das ist so eng verknüpft mit Bernie Taupin.
Ja. Und um nochmal auf Nikita zu kommen, das war so ein bisschen, der steht für mich so ein bisschen für Elton John in den 80ern. Der hat ja unheimlich viele Balladen gemacht. Es war auf jedem Album waren irgendwie Hits drauf, aber immer Einzelhits. Die Alben an sich waren mehr so ein bisschen nicht so aus einer Idee heraus.
Hatte nicht so ein Konzeptalbum
gefühlt. Nein, auch Konzept will ich gar nicht sagen, aber auch so dieses Gefühl, was Honky Chateau hat, ja, wo man merkt, wo sie es aufgenommen, nämlich auf einem komischen Chateau in Frankreich. Und das hört man, das atmet das ganze Album. Und das war da nicht mehr so der Fall. Es waren mehr andere Produktionen. Aber es waren natürlich auch super erfolgreiche Einzelhits drauf, wie Nikita eben einer ist. Und wir können ja vielleicht erstmal in die frühen 80er bei ihm zurückgehen, zu einem Hit, der, ja, Hit kann man das gar nicht nennen, weil, nein, 1981 das erste Album in den 80ern, The Fox, wo er wieder zusammen die Zusammenarbeit mit Bernie Taupin begonnen hat. Hören wir mal rein, Nobody Wins, habe ich dir mitgebracht. Das ist nicht Bernie Taupin, der den Text geschrieben hat, sondern Gary Osborne. Und ist aber ein sehr persönlicher Song. Das finde ich auch eine ganz interessante Geschichte, weil Nobody Wins geht es um dieses schwierige Verhältnis von Elton John zu seinem Vater. Und,
was man im Film Rocketman ja sehr
genau,
gut sieht.
Sehr, ne? Gut sieht, wie schwierig dieses Verhältnis der beiden war und wie unverstanden sich Elton John auch von dem Vater gefühlt hat. Das verarbeitet er in diesem Song. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso? Er schreibt ja nicht die Texte, singt aber dann sehr persönlich. Das haben die so gemacht, wie man heute auch in oft mit Songwritings umgeht. Ein guter Texter trifft sich mit dem Musiker und unterhält sich. Und Osborne hat ihn getroffen und sie haben sich über vieles unterhalten und dann hat er ihm auch diese Geschichte von seinem Vater erzählt. Und aus dieser Story hat er letzten Endes diesen Song geschrieben, den Elton John dann gesungen hat. Deshalb kann man sagen, es ist ein sehr persönlicher Song, in dem Elton John von sich und seinem Vater erzählt, obwohl er den Text gar nicht geschrieben hat. Eigentlich eine merkwürdige Geschichte. Ich finde halt, soundmäßig hört man hier deutlich den Schritt in die 80er.
Von wann es ist, ja, genau. Ja.
Wobei ich finde, man merkt ihm auch an, dass er noch ein bisschen fremdelt mit dem Sound, oder?
Gar nicht mal so, weil zum Beispiel auf Goodbye Yellow Brick Road von 73, da hat er ja selbst auch frühe Synthesizer eingesetzt, ne? Das ist so ein bisschen holprig vom Sound. Ich glaube, das ist, was du meinst, dass da diese frühen Drum Machines drauf sind, das ist noch nicht computergesteuert, das ist alles noch handsynchronisiert.
Und diese flächigen Synthes und so
klingen sind noch
nicht
so ein bisschen,
das klingt so ein bisschen...
Das konnten andere Leute in der Zeit besser.
Ich will es ja nicht breiig nennen, aber so ein bisschen unartikuliert das Ganze. Aber damit hatte er einigermaßen Erfolg, weil ab 76 war der Erfolg ja nicht so da. Er kam dann in den 80ern wieder und wurde auch immer größer. Ich meine, er hat sich immer wieder neu erfunden, aber es war eine schwierige Zeit für ihn, weil er auch, sagen wir mal, persönlich in den 80ern immer mehr abdriftete. Die Kostüme auf den Konzerten wurden immer absurder. 1980 war das legendäre Konzert in New York, wo er als so ein Donald Duck aufgetreten ist. Festgestellt hat, dass er in dem Kostüm mit diesen Flossen aber gar nicht laufen konnte und dass er mit dem dicken Hintern von Donald Duck eben nicht auf dem Klavierhocker sitzen konnte. Sah furchtbar aus und natürlich schlimmste Drogenkonsum, den man sich vorstellen kann. Ja, also da hatte er auch wirklich Auftritte, die wirklich schlecht waren.
Die wirklich peinlich waren. Das ist ja im Film Rocketman alles ein bisschen zusammengefasst, aber da muss man natürlich auch über das Image reden und über das Privatleben von Elton John reden, weil für mich war immer aus der heutigen Sicht klar, mit ihm, mit seiner Identität stimmt was nicht, der Erfolg und das, was da alles zusammenkommt, dass bringt ihn auch dazu, in diese Exzesse sich, also angefangen vom Bühnenauftritt bis hin zu den Drogen und den sexuellen Eskapaden, die irgendwo versteckt von der Öffentlichkeit laufen. Aber da müssen wir schon mal gucken,
was da gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob er es selbst wahrhaben wollte in dieser Zeit, dass er schwul ist, weil er hatte sich ja 76 als bisexuell geoutet.
Genau,
ja. Aber in den 80ern dann ja die deutsche Renate Blaul geheiratet. Und,
das ist eine Toningenieurin.
Die auch bei Aufnahmen mitgewirkt hat.
Ja, bei Too Low for Zero, also da, wo I'm Still Standing zum Beispiel drauf ist. Da war sie dabei.
Ja, und die hatte halt geheiratet, aber das war jetzt, glaube ich, eher so eine Alibi-Veranstaltung, um die Presse zu beruhigen. Also ich glaube nicht, dass diese Ehe sehr glücklich war. Auch nicht im erotischen Bereich.
Eher nicht. Aber Elton John hat gegen die Gerüchte, die es ja gab, dass er schwul ist, sein könnte. Die Regenbogenpresse hat ihm ja immer wieder Sachen angedichtet, dass er irgendwelche Callboys irgendwie bestellt und Gott weiß was. Also da gab es ja solche Geschichten viel. Und dagegen ist er aktiv angegangen, ne?
Es hat immer versucht, die Boulevardmedien einzubremsen. Aber es ist schwer, weil er auch wirklich komische Sachen gemacht hat.
Er hat in den 80ern sich hin und wieder mal dazu geäußert. Wir haben mal einen Ton aus dem Archiv, wo er was über die Berichterstattung über sich in der Boulevardpresse erzählt.
Du hast überall Arschlöcher. Das ist der Preis, den du dafür bezahlst, dass du berühmt bist. In England gebe ich so gut wie keine Presseinterviews mehr. Trotzdem stehe ich dauernd in der Zeitung. Naja, du kaufst diese Regenbogenblätter einfach nicht. Das ist doch die Antwort. Nicht lesen. Dann musst du auch nicht ausflippen. Außer wenn sie etwas schreiben, das nicht stimmt. Dann verklagst du sie. Das tue ich gern.
Also das ist für mich in den 80ern für Elton John so ein großer Umbruch, dass er sich plötzlich mit einer extrem aggressiven Boulevardpresse auseinandersetzt. Das andere auch. Also ich meine Lady Di und Prince Charles, die haben das als Erste abgekriegt und dann die bekanntesten Pop- und Rockstars des Landes in England, die sind extrem aggressiv angegangen worden.
Ja, ich glaube in den 70er war aber diese Boulevardpresse noch nicht so aggressiv.
Nee, ich sag ja, das ist dieser Umbruch, den er, was sein öffentliches Image betrifft, wogegen er wirklich ankämpfen musste.
Und er hatte natürlich auch eine gut gefüllte Kriegskasse. Also er konnte Top-Anwälte bezahlen, das war kein Problem. Er hat ja teilweise, im Film wird ja eine Zahl genannt, dass teilweise er 10% der amerikanischen Platteneinnahmen gemacht hat.
In den 70ern?
Ja, genau. Aber in den 80ern war er ja auch top erfolgreich und dann wurde die Kriegskasse immer voller. Und er war auch in einer schweren Phase. Ich meine, Ende der 80er hat er dann ja auch die Notbremse gezogen.
Und ist dann in Therapie gegangen.
Er hat sich mit dem ganzen Gekokse fast seine Stimmbänder ruiniert, konnte zwischendurch nicht singen, musste operiert werden.
Mitte der 80er haben wir auch einen Ton dazu. Moment.
It was just basically tired. I've toured a lot, you know, and I sing for 3 hours mostly, 2.5 hours. I know. And it was just basically tired. And there was a small cancerous non-malignant growth.
Es war einfach Überanstrengung. Ich war sehr lange auf Tournee und jeden Abend habe ich 3 Stunden gesungen. Ich hatte eine kleine Geschwulstart in den Stimmbändern. Die wurde in einer 10-minütigen Laseroperation entfernt. Auch diese Geschichte wurde natürlich von der Presse aufgebauscht. Die Leute weinten, weil ich angeblich nie mehr singen konnte. Dabei war es eine Krankheit, die unter Sängern durchaus üblich ist. Die Operation hat meine Stimme leicht verändert. Sie klingt jetzt ein bisschen tiefer und voller. Das ist doch gut.
Heute klingt sie noch ein bisschen tiefer und leider auch ein bisschen rauer. Es ist nicht mehr ganz so brillant.
Ja, gut, aber das ist ja mit dem Alter normal. Das sagt er jetzt. Wie gesagt, es gibt auch Quellen, die halt belegen, dass es schon auch mit dem Drogenkonsum zu tun hatte.
Ja, klar.
Diese Knoten auf den Stimmbändern und diese Überanstrengung. Und was halt ist, er sagt, ist ein bisschen tiefer. Er hatte halt vorher in den 70ern noch diese Fähigkeit, schnell zwischen Kopf, zwischen Bruststimme und diesem Falsett zu wechseln, was man in den großen Hits Rocket Man und so gut hört.
Ja. Und
das war dann weg. Ja. Und das war dann einfach weg. Das kann er nicht mehr machen, das konnte er nicht mehr machen. Und deshalb hat er sich da wahrscheinlich auch mehr auf großartige Balladen verlegt. Also wie gesagt, ich bin Fan und auch da gab es natürlich die großen Hits, die er hatte, waren super.
I guess that's why they call it the Blues,
so
zum Beispiel.
Diese großen Balladen und natürlich später Lady Di nochmal.
Candle in the Wind in der Lady Di-Version.
Also es sind schon tolle Hits dabei, aber wie gesagt, ich fand die 80er für Elton John ein schweres Jahrzehnt.
Sowohl persönlich,
wie auch
musikalisch zu finden. Ja. Ich gebe dir da durchaus recht. Also er ist natürlich ein wahnsinniger Star in den 80ern trotzdem gewesen und hat das schon ganz gut hingekriegt. Aber seine Songs haben manchmal, also die großen Hits haben manchmal sowas, ich will nicht sagen, sowas Seichtes gekriegt. Aber Nikita, hast du ja gesagt, das ist so ein typischer 80er, das hat schon sowas. Ich sag mal, die Parallele dazu wäre Stevie Wonder und I Just Called to Say I Love You. Also es ist so ein Song, der irgendwie jeder kennt, den meine Oma sogar gekannt hat. Aber ob das dann gut ist,
er ist ja immer jemand gewesen, der eigentlich als Engländer schwarze Musik machen wollte. Wenn man sich seine erste Single, The Border Song, anhört, das ist schwarze Musik, das ist eigentlich Gospel. Und das ist eigentlich das, was er wollte. Und in den 80ern ist er von diesem schwärzeren Stilen einfach weggegangen. Und es, ja, seicht, könnte man schon sagen.
Ja, ne, das ist das, was ich meine. Und ich mag Nikita als Song. Ich freue mich, wenn ich den höre. Aber es ist halt nicht wie ein Candle in the Wind und es ist nicht wie ein Goodbye Yellow Brick Road. Das ist einfach
aus dem Rahmen fällt halt I'm Still Standing so ein bisschen. Ja. So ein bisschen mehr abgeht halt irgendwie. Ja. Aber ansonsten war er da eher so der Schmuse-Elton.
Ja.
Kann man so sagen.
89 Sacrifice nochmal, das, was auch irgendwie autobiografisch klingt. Also, ne, dann bevor er. Das Ding ist durch die Decke gegangen, Nummer 1 geworden, auch in England. Und zur selben Zeit, als er in Therapie gegangen ist. Also, er hat auch irgendwie diese persönlichen Krisen damit einfließen lassen. Bei I'm Still Standing ja auch. Da sagt er ja auch, nach all den Jahren im Geschäft, nach diesen verrückten Dingen, bin ich immer noch hier und tue das. Und zieht sich dann nebenher eine Ladung Koks in die Nase.
Da war zum Beispiel im Film, habe ich mich an dieser Stelle, war das schwierig, weil sie hatten diesen Song eigentlich als I'm Still Standing, ich bin wieder da, nach dem Drogenentzug. Ja, aber er ist ja eigentlich mitten im schlimmsten Drogenkonsum seines Lebens, mitten in den 80ern, wo er bei seinen Freunden der Staubsauger genannt wurde.
Ja, also das, der Film Rocketman, der ist toll, als Musical funktioniert der sehr gut, muss sich von der Chronologie verabschieden.
Völlig.
Aber das, ich habe ihn mit, mochtest du den Film?
Weil ich ihn als Musical genommen habe.
Ja, genau.
Also viele Sachen angedeutet werden, aber man muss viel wissen, um es zu verstehen. Auch Watford United kommen plötzlich, rennen irgendwelche tanzenden Fußballer durchs Bild und man weiß überhaupt nicht, warum. Wenn man nicht weiß, dass er sich halt diesen Verein irgendwann mal gekauft
hat.
FC Watford, heute noch in der Premier League. Den hat er irgendwann wieder verkauft, ist jetzt nicht mehr in seinem Besitz. Er war dann noch lange Präsident. Und da hat er wohl auch legendäre Auftritte gehabt, weil er halt, naja, also Fußballfans gelten nicht als Hort der sexuellen Toleranz. Noch nicht mal heute.
Ja, das drückt es sehr nett
und
aus.
Und da diesen Paradiesvogel, den Verein, das ist schon legendär, aber jetzt steht ein Denkmal dort.
Okay.
Elton John.
Also Elton John in den 80ern, ja. ein bisschen ein Gemischtwarenladen, aber hat natürlich trotzdem großartige Songs gemacht.
Ja, er hat muss man trotzdem sagen, trotz allem mit diesen Riesenballaden und so ein paar Hits, die er da hatte, hat er auch die 80er geprägt.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Allein für I'm Still Standing wird es reichen. Aber es ist sehr spannend, über diese Sprünge in dieses Jahrzehnt nachzudenken.
Es gäbe noch ein paar. Oh. David Bowie.
Stevie Wonder. Ich habe ihn vorhin erwähnt, müssen wir mal drüber reden, über die Ex-Beatles.
Beatles, die es nicht mehr gab, genau. Aber gab es auch noch in den 80ern in Teilen.
Aber, oh Gott, das ist ein ganzes Thema. Ich glaube, da machen wir eine Sonderfolge von Aber in den 80ern. Peter Gabriel, muss man auch drüber reden.
Ja, oder? Wenn Sie einen Vorschlag haben.
Ja, genau.
Dann kann der zu uns, denn wir haben eine sogenannte E-Mail-Adresse. Man kann uns also mit elektronischer Post erreichen. Die 80er@swr1.de.
In allen Schreibweisen, als Zahl oder ganz ausgeschrieben, die 80er@swr1.de. Über welchen Künstler sollen wir mal sprechen, der den Sprung in die 80er gemacht hat? Lob und Kritik sowieso. Ich bin der Dave.
Ich bin der Bernd.
Wir hören uns.
Tschüss.
Die 80er. Der Musikpodcast.